Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes haben wir heute ganz kurz einen Vers in Ergänzung zu dem, was wir als Lesung schon gehört haben, nämlich von Jesus Matthäus 4, Vers 4, in der Versuchung durch Satan, wo Satan ihm sagt, sprich, dass diese Steine Brot werden, antwortet Jesus, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir sind weiter beim Gesamtthema, was heißt Christsein praktisch? Dazu hatten wir am letzten Sonntag das Unterthema ein unerschütterliches Vertrauen. Wir haben gefragt, warum können wir unerschütterlich vertrauen? Und die Antwort war erstens, weil wir die Liebe des himmlischen Vaters kennen und zweitens, weil wir die Verheißung des himmlischen Vaters haben. Heute fragen wir weiter, und woher kennen wir die Liebe des Vaters? Wo haben wir seine Verheißungen? Das ist heute das Thema und die Antwort vom Wort Gottes und im Wort Gottes. Und damit sind wir beim heutigen Thema mit dem Wort Gottes leben. Das ist nach der klaren Bekehrung und nach dem unerschütterlichen Vertrauen der nächste ganz wichtige Punkt, denn unser Vertrauen gründet sich aufs Wort Gottes. Zum Ersten auf das Fleisch gewordene Wort Gottes, das ist Jesus Christus. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann haben wir die Liebe Gottes anschaulich und greifbar vor Augen. Da sehen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Zum Zweiten gründet sich unser Vertrauen auf das Wort Gottes, das wir in der Bibel haben. Da waren wir am vergangenen Mittwochabend im Bibelgesprächskreis und haben gerade auch noch mal die entsprechenden Verse 1. Johannes 1, 1 bis 4 als Lesung gehört und waren festgestellt am Mittwoch, der Anfang des Johannesevangeliums und des ersten Johannesbriefs sind inhaltlich fast gleich. Das Johannesevangelium beginnt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und später anknüpfend daran, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus, der eingeborene Sohn, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und der erste Johannesbrief beginnt, was von Anfang an war, das bei dem Vater war. Das Wort des Lebens, das ist geoffenbart worden. Und wir haben es gehört, mit unseren Augen gesehen, angeschaut, mit unseren Händen ergriffen. Und das verkündigen wir euch. So wird das Fleisch gewordene Wort Gottes zum von den Aposteln verkündigten und in der Bibel schließlich niedergeschriebenen Wort Gottes zur Apostellehre. Das Wort Gottes begegnet uns also in persönlicher Gestalt in Jesus Christus und es begegnet uns in geschriebener Gestalt in der Bibel. Beides ist ein und dasselbe Wort. Das ist ganz wichtig, das wird gerade auch heute in den letzten Jahren auch in fromme Gemeinden hinein auseinander dividiert, zerredet und gegeneinander ausgespielt. Ich habe das schon oft auch in sonst bibeltreuen Gemeinden erlebt oder früher bibeltreuen Gemeinden. Es gilt festzuhalten, Jesus und die Bibel sind keine zwei verschiedenen Botschaften und keine zwei verschiedenen Wörter Gottes. Es ist ein und dasselbe Wort in zwei verschiedenen Gestalten. Man darf deshalb nie Jesus gegen die Bibel ausspielen. Wer das tut, der zerstört den christlichen Glauben in seinem innersten Kern. Der reißt die eine Offenbarung Gottes auseinander. Warum also können wir felsenfest und unerschütterlich vertrauen? Weil unser Vertrauen eine felsenfeste und unerschütterliche Grundlage hat. Ein Haus steht nie stabiler, als sein Fundament ist. Und unser Vertrauen hat nie mehr Wert als die Grundlage, auf die wir vertrauen. Weil unser Vertrauen eine felsenfeste und unerschütterliche Grundlage hat, die Bibel. Deshalb können wir felsenfest und unerschütterlich vertrauen. Und deshalb ist jede Kritik an der Bibel immer zugleich ein Zentralangriff auf alles, was den christlichen Glauben, christliche Kirche und christliche Gemeinde ausmacht. Jede Kritik an der Bibel zerstört das Fundament unseres Vertrauens, zerstört das Fundament unserer Beziehung zu Jesus. Und es gibt auch für keine Form der Bibelkritik nur die geringste Berechtigung. Das wiederhole ich nicht alles heute nochmal, wie wohl alles zum Thema gehört. Da waren wir vor anderthalb Jahren beim besonderen Gottesdienst im Juni 2013 beim Thema Die Bibel, ein Märchenbuch oder göttliche Hilfe für mein Leben. Da hatten wir angeschaut, wie unglaublich zuverlässig die Bibel überliefert ist. Und Jesus selbst bestätigt die Bibel als Wort Gottes. Das ist auch ganz wichtig. Wie geht Jesus mit seiner Bibel, mit dem Alten Testament um? Und er sagt beispielsweise in Matthäus 23, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen Tempel und Altar ermordet habt. Für uns ist an dieser Aussage eins wichtig. Jesus ist selbstverständlich überzeugt, dass die Bibel zuverlässigen Bericht gibt, bis zurück in die ersten Anfänge der Menschheit, bis zum Brudermord Kain und Abel. Jesus bestätigt es als geschichtlich zuverlässige Überlieferung. Nicht irgendwelche Mythen, Legenden, Geschichte. Und darüber hinaus hatten wir damals vor 2 Jahren auch noch die atemberaubenden Erfüllungen biblischer Prophetie angeschaut. Auch darin erweist sich die Bibel als Gottes Wort. Was Gott in diesem Wort vorhergesagt hat, das geschieht, das erfüllt sich vor unseren Augen. Also die Bibel, Gottes Wort, das unerschütterliche Fundament unseres christlichen Glaubens. Das ist wichtig, wenn wir dieses Buch in der Hand halten, unsere Bibel, dann sollte uns bewusst sein, was halten wir damit eigentlich in der Hand. Und was ist an diesem Buch Besonderes? Äußerlich ist es ja zunächst ein Buch wie jedes andere. Vielleicht besonders häufig mit schwarzem Ledereinband und Goldschnitt, das kommt bei anderen Büchern nicht ganz so häufig vor. Aber sonst ist es äußerlich ein Buch wie jedes andere. Es fiel nicht vom Himmel, es wurde in einer Druckerei hergestellt, besteht aus Druckerschwärze und Papier. Und doch ist es ein Buch wie kein zweites auf der Welt. Die Bibel ist absolut einzigartig, denn sie ist Gottes Wort. Ist immer wieder ganz wichtig, es ist nicht das Ergebnis des Nachdenkens von Menschen über Gott und die Welt und was sich irgendwelche klugen oder nicht ganz so klugen Leute gebunden am Geist ihrer damaligen Zeit ausgedacht haben. Es ist Offenbarung Gottes. Und es ist, was wir in der Lesung gehört haben, Wort des Lebens. In diesem Wort findet der Mensch das Leben, das ihm durch den Sündenfall verloren gegangen ist. Allerdings entfaltet nicht jeder Gebrauch der Bibel ihren ganzen Reichtum, ihre ganze Lebenskraft. Wie wir hier sehen, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ihr seht, die haben die Traubibel als Verlängerung für ihr abgebrochenes Tischbein benutzt. Und er spricht gerade mit seinem Pfarrer. Herr Pfarrer, wir wissen gar nicht, was wir ohne die Traubibel anfangen sollten. Ja, ihr seht, es ist ein vielseitig verwendbares Buch. Ich habe gedacht, bei der Vorbereitung mit dem Koran durften wir das jetzt schon nicht zeigen, dann wären wir unseres Lebens schon nicht mehr sicher. Nur mal zeitaktuell eingeflochten. Ich empfehle diesen Gebrauch der Bibel auch nicht. Die Bibel ist zwar ein äußerst wirkmächtiges Buch, als Stütze für den Tisch oder ungeöffnet und ungelesen im Bücherschrank ist ihre Wirkung aber doch begrenzt. War auch mal vor Jahren eine nette Karikatur, da bietet einer eine Bibel an und sagt, diese hier lässt sich nicht öffnen. Sie ahnen ja gar nicht, wie viele Leute das überhaupt nicht merken. Ja, leider wahr. Ich glaube, in vielen Haushalten steht die Bibel seit Jahren und Jahrzehnten ungeöffnet im Regal. Und dann wundert sich mancher, dass sein Kontakt mit Gott nicht stimmt. der sitzt hier am Schreibtisch und sagt, ach, ich hätte so gerne Kontakt mit Gott, wenn ich nur wüsste wie. Und die angestaubte und Spinnweben angesetzte Bibel liegt direkt vor ihm. Warum ist so wichtig, dass wir die Bibel nicht anstauben lassen, sondern dass wir mit ihr, mit dem Wort Gottes leben? Weil wir alles, was wir über Gott und Jesus wissen, aus der Bibel wissen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach, so knackig, so klar sagt uns Gottes Wort, worum es geht und wo wir dran sind, worauf es ankommt. Alles, was wir über unser Heil und die Ewigkeit wissen, wissen wir aus der Bibel. Johannes 3,16, ich brauche es nicht noch mal sagen. Alles, was wir über den Plan Gottes für unser Leben wissen, das wissen wir aus der Bibel. Johannes 1,12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist Gottes Plan für unser Leben. In einem Satz zusammengefasst, dass wir in die lebendige Gemeinschaft mit ihm eintreten, dass wir seine Kinder werden und von ganzem Herzen ihm vertrauen. Und mit dem Wort Gottes kommt Licht in unser Leben. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort. Ohne die Bibel tappt der Mensch buchstäblich im Finstern. Aber so viele Menschen knipsen dieses Licht für sich persönlich nie an. Sie schlagen dieses Buch, dieses Wort des Lebens nie auf. Und wenn doch, dann lesen sie es nicht für sich persönlich. Das ist traurig. Denn Gottes Wort ist Trost und Kraftquelle. Es gibt Kraft und Zuversicht, wenn wir mit ihr leben. Es ist auch nicht selbstverständlich, liebe Geschwister, dass wir in dieses Jahr mit Zuversicht und Freude gegangen sind. Wir können besorgt in die Ukraine gucken, wir können besorgt auf wirtschaftliche Entwicklungen gucken, wir können besorgt auf manches in unserem ganz privaten, persönlichen Leben schauen, vielleicht im Blick auf Gesundheit. Äußerlich betrachtet gibt es doch immer wieder manches, vielleicht sogar vieles, was entmutigend und zäh ist. Geht euch mit Sicherheit genauso wie mir. Und warum sind wir trotzdem zuversichtlich und mit Freude in dieses Jahr gegangen? Weil uns Gott verheißt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weil wir wissen, auch in diesem Jahr gibt es keinen einzigen Tag, nicht eine Stunde, in der der Herr nicht bei uns ist. Und deshalb gehen wir getrost, fröhlich, zuversichtlich in dieses Jahr. Oder sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und das sagt er jeden Tag jedem, der ihm vertraut. Oder wie viele Menschen leben in Angst und Depression. Und ich verstehe das. Die Lasten des Alltags sind oft so groß, dass sie unsere Seele bis in den Boden hinein niederdrücken können. Aber dann sagt Jesus zu uns in seinem Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, niedergedrückt, beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich habe ja schon gesagt, es gab auch in meinem Leben wiederholt Zeiten, wenn ich zurückblicke, da wäre ich sicherlich in tiefe Depression gefallen, wenn ich Gottes Wort nicht gehabt hätte. Es gibt Dinge, da können wir nur verzweifeln, wenn wir nicht aus Gottes Wort Verheißung und Trost und Kraft haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dem Wort, aus dem Wort leben. Wie viel weniger Angst und Sorge, wie viel mehr Trost und fröhliche Glaubenszuversicht hätten wir, wenn wir mehr im Wort Gottes und in seinen Verheißungen leben würden. Und weil unser Oberthema lautet, was heißt Christsein praktisch, deshalb wollen wir jetzt auch ganz praktisch fragen, wie lesen wir die Bibel? Für die meisten wird das alles wohl bekannt sein, aber vielleicht ist für den einen oder anderen doch noch eine Anregung dabei, vor allem für manchen, der vielleicht noch nicht so regelmäßig liest. Wie leben wir mit dem Wort Gottes? Vor allem überhaupt. Dass wir es überhaupt tun, ist das Allerwichtigste. Aber dann natürlich am besten auch so, dass wir es verstehen. Unsere Bibelgesprächskreise können dabei vielleicht für den einen oder anderen neben den Gottesdiensten auch eine Hilfe sein. Dazu sollten wir auch die Hausandachten, vor allem soweit wir noch in Familien zusammen sind und in Ehepaare, nicht vergessen. Früher gab es in jedem Haushalt, es ist zwar schon eine Weile her, selbstverständlich ein Andachtsbuch. Und da hat man sich einmal am Tag mindestens als Familie zusammengesetzt und hat einen Abschnitt aus dem Wort Gottes und eine Andacht dazu gelesen. Ich denke, das ist auch heute nicht schlecht, wenn es möglich ist, wenn man am Tag eine Zeit findet, wo man mit Bibelvers, Andachtsbuch, Lied, Gebet miteinander auf Gottes Wort hört. Da kann das neue Büchlein, das als Ergänzung für die Losungen rausgekommen ist, Schwarzbrot, auch eine Hilfe sein. Kurzer Vers, kurzer Bibelabschnitt mit ein paar Fragen dazu. Kann für eine Familienandacht eine gute Anregung sein, miteinander über wichtige Dinge kurz ins Gespräch, in den Austausch zu kommen. Aber das ersetzt alles natürlich nicht das persönliche Bibellesen. Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen, die mit dem Bibellesen anfangen, empfehle ich da leichte Kost. Ich weiß, dass es für manchen ein schwerer Einstieg ist. Ich habe auch schon mal darüber geredet, ich mache es kurz. Aber da ist eine gut verständliche Bibelausgabe für den Einstieg hilfreich. Früher habe ich den Rat gegeben, besorgen Sie sich für den Anfang eine gute Kinderbibel. Das kann auch heute als allererster Schritt immer noch eine gute Empfehlung sein. Da bekommt man einen ersten Überblick über das Handeln Gottes in der Geschichte dieser Welt und über die grundlegenden Inhalte des christlichen Glaubens. Das ist auch wichtig, was ich sage, wenn ihr Bekannte habt. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, es geht euch ähnlich, wie es mir auch als Pfarrer immer wieder gegangen ist, dass Leute sagen, Herr Pfarrer, ich wollte ja anfangen mit dem Bibellesen. Habe ein paar Kapitel gelesen, habe ich zugemacht, ich verstehe ja fast nichts davon. Für jemanden, der diese Welt der Bibel fremd ist, der die Bibel zum ersten Mal in die Hand nimmt, ist gut, er nimmt eine leichtere Kost zur Hand. Kinderbibel, oder wir haben heute Bibelausgaben wie die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, die ebenfalls gut verständlich ist. Ist zwar keine wörtliche Übersetzung, eher schon eine leicht interpretierende Übertragung, aber für den Einsteiger oder als zweiter Schritt nach einer Kinderbibel ist das eine gute Wahl. Man hat schon die ganze Bibel und doch in allgemeinverständlicher Sprache. Leider ist mir aufgefallen, in letzter Zeit ist diese Übertragung zum Teil auch unnötig vereinfacht. Van Heiden gibt zum Beispiel Johannes 3,16 wieder mit den Worten, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Im Prinzip alles soweit richtig, aber Jesus ist natürlich bei weitem nicht nur der einzige Sohn. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Über den Begriff Sohn streiten die Zeugen Jehovas trefflich. Der wird sehr weit gefasst interpretiert. Aber der eingeborene Sohn Gottes ist von Gott geboren, aus Gott geboren und damit wesenseins mit dem Vater, ja? Er ist eben nicht Adoptivsohn, sondern der aus dem Vater geborene Sohn. Das ist enorm wichtig im Blick auf die Frage, wer ist Jesus wirklich? Gerade im Blick auf die Zeugen Jehovas, die genau das beschreiben. Ich sage bestreiten. Deshalb bin ich auch entschieden der Meinung und erwähne das Beispiel hier. Alle diese Einsteigerbibeln, auch die neue evangelistische Übersetzung oder die Hoffnung für alle, sind nicht auf Dauer als Hauptbibel geeignet. Zum Einstieg ja, und man kann sie auch später noch als Ergänzung zu Luther oder Elberfelder, damit man einen Abschnitt, wo man vielleicht in der Luther oder Elberfelder nicht richtig versteht, da eine Verstehenshilfe kriegt. Aber auf die Dauer braucht der Christ Gottes Wort in scharf geschliffener Form, präzis. Und ich dachte bei der Vorbereitung, auch wenn sich einzelne Christen oder Gemeinden, was leider der Fall ist, dauerhaft mit solch vereinfachten und verflachten Bibelausgaben begnügen, dann darf man sich nicht wundern, wenn auch der Glaube verflacht. Wir leben ja auch nicht unser ganzes Leben lang nur mit der Kinderbibel. Irgendwann sollten wir ja drüber rauskommen. Jeder sollte langfristig eine Luther oder Elberfelder oder eine andere wortgenaue Übersetzung im Gebrauch haben. Das ist nötig, um zu verstehen, was steht wirklich ganz genau da. Nochmal, damit es keine Missverständnisse gibt, ich halte solche neueren Übertragungen ausdrücklich nicht für schlecht. Ausdrücklich nicht. Zu einer bestimmten Zeit und vor einem bestimmten Zweck können sie gut und wertvoll und empfehlenswert sein. Aber nicht auf Dauer als Hauptbibel. Für den Anfang empfehle ich auch immer wieder, die Bibel einfach mal als Ganzes durchzulesen. Das ist wie bei einem Waldspaziergang. Wer gleich am ersten Baum, wenn er den Wald betritt, stehen bleibt und jedes Detail studiert, möglichst noch mit der Lupe untersucht, was unter der Borke ist, der kommt nicht weit. Der lernt nicht viel vom Wald kennen. Vor allem Einsteigern rate ich deshalb erstmal flächig, nicht flüchtig, aber flächig die Bibel durchlesen, einen Überblick verschaffen, die biblischen Grundlinien kennenlernen, ruhig über schwere oder nicht verständliche Stellen weglesen und offene Fragen erstmal einfach ignorieren. Mark Twain sagte dazu, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade die Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Ihr habt den Sinn verstanden, ja. Da, wo Gottes Wort trifft, da, wo es uns klar sagt, was Sache ist, da kann es uns in Nöte bringen. Was wir nicht verstehen, das macht nicht wirklich heiß, ja. Also haltet euch nicht an dem auf, was ihr nicht versteht. Lasst das auf euer Leben wirken, was ihr versteht. Wenn man die Bibel dann natürlich mal im Ganzen durchgelesen hat, dann ist es natürlich auch wichtig, sich mit den einzelnen Abschnitten intensiver zu befassen, auch mit einzelnen Fragen genauer mal nachzulesen. Was sagt denn Gottes Wort zu diesem oder jenem Thema? Dabei sind einige wichtige Grundregeln zu beachten. Das mache ich ganz kurz, sind eigentlich selbstverständlich. Bibelstellen immer erstens in ihrem unmittelbaren Zusammenhang und dann im gesamtbiblischen Zusammenhang verstehen. Grundsatz der Schriftauslegung heißt, die Bibel legt sich selber aus. Viele Irrtümer und Irrlehren entstehen, weil man Aussagen aus dem Zusammenhang reißt. Man nimmt irgendeinen Bibelvers, isoliert den und guckt den dann an. Immer wichtig, erstens, was in welchem Zusammenhang ist das gesagt und was sagen andere Stellen der Schrift zu diesem Thema auch. Dazu gehört die hellen, die gut verständlichen Stellen erklären die dunklen, so hat es schon Luther gesagt. Manche Bibelworte sagen zu einem bestimmten Thema nichts oder was relativ Unscharfes. Dann bringt man Licht in die Sache nicht rein, dass man die so lange knetet, bis man meint, doch was verstanden zu haben, sondern man guckt, was sagt die Bibel an anderer Stelle zu diesem Thema. Der nächste Punkt, die Bibel irrt nie. Brauche ich bei uns auch nicht furchtbar tief betonen. Ich denke, da sind wir uns einig. Trotzdem sei es gesagt, die Bibel irrt nie. Gott ist vollkommen und deshalb ist auch sein Wort vollkommen. Und dazu gehört noch der letzte Punkt, den ich da anspreche. Deshalb widerspricht sich die Bibel auch nie. Martin Luther hat gesagt, wenn wir einen vermeintlichen Widerspruch im Wort Gottes sehen, dann liegt's immer an unserem begrenzten Verstand. Es liegt immer an unserem begrenzten Verstand. Gott ist vollkommen und er kann sich nicht widersprechen. Geht seinem Wesen nach nicht, geht auch dem Wort Gottes nach, seinem Wesen nach nicht. Nächste praktische Frage, wann sollen wir Bibel lesen? Morgens oder abends? Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, da wurde in Jugendkreisen und so weiter oft heftig über diese Frage diskutiert und manchmal auch gestritten. Morgens oder abends, wann ist die richtige Zeit? Den Tag mit dem Herrn zu beginnen, ist sicher das Optimale. Aus der Begegnung mit dem Herrn in den Tag hineinzugehen, das gibt Ruhe und Kraft. Das gibt die notwendige Orientierung für den Tag. Hudson Taylor hat, soweit ich weiß, fast sein ganzes Leben lang jeden Morgen irgendwo von 4 bis 6 Bibel gelesen, gebetet. 2 Stunden lang, jeden Morgen. Jetzt ist aber nicht jeder von uns ein Frühaufsteher. Nicht jeder schafft's morgens, bevor er zur Arbeit fährt, denken wir an Frühschichtler. Die müssen 6, glaube ich, auf der Matte stehen, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde vorher oder noch länger losfahren. Wenn die 2 Stunden vorher Bibel lesen und beten wollen, da haben die nicht mehr viel von der Nacht. Ganz praktisch nachgedacht. Also, nicht jeder schafft's, eine halbe Stunde oder länger morgens mit Bibel lesen und Gebet zu verbringen. Meine dringende Empfehlung ist, geht trotzdem, wenn irgend möglich, nicht außer Haus, ohne wenigstens ein kurzes Wort der Schrift, ein paar Minuten der Stille und des Gebets. Das müsste in aller Regel drin sein. Wenn man den Wecker 5 Minuten früher stellt, nur ein kurzes Wort der Bibel, kurz die Hände falten, die Augen schließen, kurz vor den Herrn treten und sagen, Herr, jetzt geh du mit mir in diesen Tag. Ein Wort der Ermutigung, dass man mit in den Tag hineinnimmt. In der Diskussion, stille Zeit, morgens, abends, hat jemand mal das Bild gebraucht, erinnere ich mich noch an frühere Zeiten, ein Kriegsmann schleift sein Schwert nicht nach der Schlacht, sondern vor der Schlacht, war ein wichtiges Argument, warum man morgens die stille Zeit machen sollte. Ist im Prinzip richtig, dass ein Kriegsmann vor der Schlacht sein Schwert schleift? Natürlich sollten wir nicht mit einem rostigen, schartigen Prügel in den Kampf des Alltags ziehen, das heißt mit einer vernachlässigten Beziehung zu Jesus und einem mangelhaften Umgang mit seinem Wort. Aber, im Bild zu bleiben, ich kann mein Schwert ja gleich nach der Schlacht am Abend neu schleifen und scharf geschliffen in den Schrank stellen und hol's da morgens früh wieder raus. Also merkt, das Bild ist nicht zwingend. Wichtiger als die Frage morgens oder abends ist die Regelmäßigkeit. Es hilft nichts, wenn sich ein Mensch vornimmt, ich will morgens Bibel lesen, kommt nie dazu, ist frustriert und sagt, abends bringt's ja sowieso nichts und liest dann gar nicht, ja. Wichtiger als die Frage morgens oder abends ist die Regelmäßigkeit, dass wir überhaupt Bibel lesen und dass wir möglichst regelmäßig Bibel lesen. Ich habe auch festgestellt, wir haben uns auch schwer getan in unserer Familie, gebe ich ganz ehrlich zu, und Pfarrer kämpft genau an den gleichen Problemen. Ist ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere Christ auch, in unserer Ehe, in unserer Familie eine geregelte Zeit zu finden. Meine Frau, die ist morgens schon aktiv, die hat morgens nicht viel Zeit, noch lange hinzusitzen. Und abends, da hätte sie Zeit gehabt, da habe ich den ganzen Tag Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht, was weiß ich was, alles gehabt. Ich war abends platt und wollte nur noch die Füße hochlegen und nochmal Bibel lesen, sage ich ganz ehrlich, ich habe den ganzen Tag schon mich mit allem Möglichen, auch aus der Schrift beschäftigt, war für mich dann oft, war ich zu müde. Wir haben viel gebraucht, eine Ordnung zu finden, aber deshalb sage ich auch ganz selbstkritisch, was man nicht schafft, regelmäßig zu tun, wo man es nicht schafft, eine feste Ordnung zu finden, das bleibt dann oft auch liegen. Deshalb der dringende Rat, soweit es irgendwie geht, fürs Bibellesen eine Ordnung, einen festen Raum, eine feste Zeit einzuordnen. Und wenn der Alltag wechselhaft ist, dann eine wechselhafte Ordnung, die sich den Gepflogenheiten, den Notwendigkeiten des Alltags anpasst. Noch ein Wort zum Thema Bibel und andere fromme Bücher. Gehört unmittelbar zusammen. Warum? Es gibt kaum einen größeren Feind fürs Bibellesen als fromme Literatur. Damit mich niemand falsch versteht, ich habe auch viele fromme Bücher zu Hause, Biografien und Ähnliches und vieles davon mit großem Gewinn gelesen. Aber wie schnell verdrängt das Lesen christlicher Bücher das Lesen der Bibel? Einfach mal die letzten Jahre zurückblicken. Wie viel liest, lese ich pro Tag in der Bibel? Wie viel lesen wir christliche Zeitschriften, Bücher, was auch immer? Und dann wird's falsch und gefährlich, wenn das Lesen christlicher Bücher das Lesen der Bibel verdrängt. Denn das beste fromme Buch ersetzt nicht die Bibel. Die anderen Bücher mögen auch gute und wertvolle Erkenntnisse vermitteln, aber sie sind nicht absolute und unfehlbare Autorität. Und sie sind nicht, worauf wir noch kommen, Gottes selbstwirkendes, machtvolles Wort. Und leider, fromme Bücher können auch in die Irre führen. Heute umso gefährlicher. Würden die Christen gerade heute mehr die Bibel und weniger Bill Hybels, Rick Warren und anderes Zeug lesen, dann wäre mancher Unfug schnell wieder vom Tisch und würde sich nicht von Gemeinde zu Gemeinde ausbreiten. Vieles, was wir heute an geistlichen Fehlentwicklungen haben, auch in frommen Gemeinden, ist darin begründet, dass man nicht in erster Linie die Bibel liest, sondern irgendwelche fromme Literatur. Und gerade bei der frommen Literatur gilt es heute ganz genau zu prüfen. Ein ganz großer Teil ist heute von Bibelkritik und unbiblischen Gedanken durchzogen. Es gibt auch immer noch gute christliche Bücher, gar keine Frage. Aber Bibelkritik vergiftet unser Leben, unser Geistliches. Dann noch ganz praktisch. Man darf in der Bibel unterstreichen, Markierungen, Bemerkungen reinschreiben. Die Bibel ist kein Kunstgegenstand. der in die Glasvitrine gehört. Die Bibel ist Lebensbuch. Natürlich gehen wir respektvoll mit diesem Buch um, deshalb verwenden wir es auch schon aus Prinzip nicht unbedingt als Tischbeinstütze. Aber das hindert nicht, dass wir mit ihm arbeiten, unterstreichen. Die Bibel muss nach 10-jährigem Gebrauch nicht so aussehen, als hätten wir sie gerade frisch aus dem Buchladen geholt. Mit dem eignen wir uns das Wort Gottes auch an. Wir haben ja auch ein optisches Gedächtnis. Wenn wir Stellen markieren und so weiter, dann wissen wir, das steht da, prägen wir uns besser ein. Wir halten Erkenntnisse fest, damit sie nicht verloren gehen. Und dazu gehört auch das Auswendiglernen. Heute lernt man nur noch wenig auswendig, das ist aber unbedingt empfehlenswert. Ich bedauere sehr, dass ich ein miserables Gedächtnis habe. Meistens weiß ich nur, dass etwas in der Bibel steht. Aber wenn ich wissen will, wo es genau steht, dann brauche ich schon die Konkordanz. Mein Gedächtnis ist zu schlecht. Aber wir brauchen auch für unser eigenes geistliches Leben und für unseren Dienst im Reich Gottes, und zudem ist ja jeder Christ berufen, eine Grundausrüstung des Wortes Gottes, die uns jederzeit zur Verfügung steht. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 1. Petrus 3,15. Allezeit bereit zur Verantwortung. Ohne eine gewisse Grundausrüstung, die wir auswendig parat haben, kann das im Prinzip nicht klappen. Deshalb regelmäßiges Bibellesen und wenn möglich auch wichtige Verse auswendig lernen. Zum Schluss, ganz wichtig, Gottes Wort wirkt mehr, als wir verstehen. Es ist vielleicht vom Ganzen der wichtigste Gedanke, deshalb habe ich den heute auch ganz bewusst an den Schluss gesetzt. Ich merke das bei mir selber immer wieder. Wenn ich im Bibellesen nachlässig werde, also im persönlichen Bibellesen, beruflich muss ich sowieso fast einen halben Tag immer irgendwo mit der Bibel beschäftigt sein, aber das ist was anderes. Wenn ich im persönlichen Bibellesen nachlässig werde, für mich persönlich lesen, was es leider auch im Leben eines Pfarrers gibt, dann wächst die innere Unruhe. Dann erschlafft der direkte Draht zum Herrn, das merkt man. Wenn ich aber mehr in der Bibel lese, dann bin ich ruhiger, ausgeglichener und zuversichtlicher. Und das ist nicht nur ein rationaler Vorgang, denn ich kenne die Verheißungen der Bibel ja auch, ohne dass ich sie jeden Tag lese. Ja? Also mit dem Verstand hat das gar nichts zu tun. Hier wirkt die geheimnisvolle Kraft des Wortes Gottes. Gewiss will die Bibel auch verstanden sein, aber der Segen und die Kraft des Wortes Gottes reichen noch viel weiter und viel tiefer, als wir es verstehen. Und es ist deshalb wichtig, dass wir unsere Gedanken und unseren Geist mit diesem Wort füllen und ernähren, möglichst Tag für Tag. Wir essen ja auch nicht nur einmal die Woche. Unser Körper braucht ständig eine gewisse Kalorienzufuhr. Im anderen Fall kommt es zu Unterzuckerung oder zu anderen Problemen. Und wir brauchen den regelmäßigen Kontakt mit dem Wort Gottes, dass wir unser Denken und Empfinden von Gottes Verheißungen prägen lassen. Für unseren Geist gilt Ähnliches wie für unseren Leib. Wer seinen Leib falsch und ungesund ernährt, der bekommt Stoffwechselerkrankungen. Wer seinen Geist falsch ernährt, der wird geistlich krank. Der bekommt geistliche Stoffwechselstörungen. Ihr kennt vielleicht die Redewendung im Blick auf gesunde Ernährung, immer wieder ein Schlagwort, der Mensch isst, was er isst. Ich habe es aufgeschrieben, weil man sprachlich vielleicht nur vom Reden nicht gleich direkt versteht. Der Mensch isst, was er isst. Das gilt für unser geistliches Leben in ganz besonderem Maß. Körperlich gilt es zum Glück nicht gleich. Also wenn ich viel Salat esse, werde ich noch nicht unbedingt zum Salatkopf. Oder wenn ich viel Rindfleisch esse, auch nicht unbedingt zu einem Rindvieh. Aber wer Gottes Wort regelmäßig und von Herzen liest, dessen Geist und Gedanken werden vom Wort Gottes geprägt. Der Mensch ist, was er ist. Unser Wesen spiegelt das wider, was wir aus dem Wort Gottes aufnehmen und uns prägen lassen vom Wort Gottes oder eben auch nicht. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann wird unser Leben mehr mit Freude erfüllt. Die äußeren Nöte und Sorgen verschwinden dadurch nicht. Es wäre Illusion, es wäre Schwärmerei. Aber sie verlieren an Gewicht und an Bedrohung. Sie verlieren an Gewicht und an Bedrohung, weil durch Lesen des Wortes und der Verheißungen ich immer wieder ganz neu in der Gegenwart des Herrn bin. Und es ist ganz klar, wenn wir regelmäßig und intensiv den Kontakt mit Gott pflegen, dann lassen wir regelmäßig unsere Sorgen auch bei ihm. Wir stärken uns an seinen Verheißungen. Und über alles Verstehen hinaus ist das einfach ein Segen, den Gott bei denen wirkt, die ihn mit Ernst suchen, die ihm nahe sind. Ich dachte an die blutflüssige Frau und im Prinzip dürfen wir es geistlich übertragen. Die war nah bei Jesus, die hat den Saum seines Gewandes berührt und dann ist Kraft von Jesus auf sie übergeflossen. Das war nicht nur eine Berührung, ein Gestupse im Alltag, im Gedränge, das war eine ganz persönliche, eine hilfesuchende Berührung. Und wenn wir nah bei Jesus sind, in der Berührung mit seinem Wort, dann fließt seine Kraft in unser Leben und stärkt uns. Gottes Wort ist Kraft, die jeden Tag in unserem Leben wirksam werden will. Und dass wir diese Kraft und den Segen regelmäßigen Bibellesens erfahren, dass der sich in unserem Leben entfaltet und unser Leben erfüllt und reich macht, das wünsche ich uns allen. Amen.